SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Dies Irae. Mike Mansours Maschine kam am Mittwochabend ein paar Minuten nach 19 Uhr auf dem Flughafen Le Bourget im Norden der Stadt an, wo fast alle Privatflugzeuge mit Ziel Paris landeten. Alice erwartete Schmidt um 9:30 in ihrer Wohnung. Pass- und Zollkontrollen in Le Bourget waren nicht nennenswert und Mr. Mansours Pariser Rolls-Royce stand auf dem Rollfeld bereit. Selbst wenn sie auf dem Weg zur Stadt in stockenden Verkehr geraten sollten, blieb ihm noch genug Zeit, sich zu duschen und umzuziehen, bevor er zu Alice ging. Vielleicht würde er sogar anrufen und fragen, ob er eher kommen dürfe. Da er während des 8-stündigen Flugs viel geschlafen hatte, fühlte er sich ausgeruht. In 2 Stunden würde er sie sehen. Sein ganzer Körper kribbelte vor Erregung. »Die Frage ist, ob du mich heute Abend zum Dinner mit deiner liebenswürdigen Dame einlässt oder ob ich allein essen muss«, hatte Mike Mansour gesagt. »Oh, Mike«, hatte Schmidt zur Antwort gegeben, »ich wünschte, ich könnte dich einladen, aber ich werde bei ihr zu Hause essen. Ein andermal, wir machen es ein andermal.« »Pas problem«, hatte der Finanzmagnat erwidert und dann, die Güte in Person, angekündigt, er werde Schmidt und Alice am Samstagabend seinerseits einladen. Vielleicht habe er sogar einen Überraschungsgast. Das Bodenpersonal hatte ihr Gepäck schon in den Kofferraum des Wagens geladen. Mr. Mansour und Schmidt hatten dem Kapitän, dem Co-Piloten und den Stewards zum Abschied die Hände geschüttelt. Der Chauffeur stand mit der Mütze in der Hand an der offenen Tür zum Beifahrersitz des Rolls. Da näherte sich ein kleines weißes Auto mit halsbrecherischer Geschwindigkeit. Ein Mann in einer Art Uniform stieg aus, begrüßte Mr. Mansour und fragte nach Schmidt. »Dieser Herr«, sagte Mike, worauf der Flughafenbeamte Schmidt einen Umschlag aushändigte. »Nur zu, mach ihn auf«, sagte Mike. Schmidt nickte. Es war ein Fax von Myron Riker. Er las es laut, mit weichen Knien. »Charlotte hat sich bei einem Unfall verletzt. Sie liegt in Hudson im Krankenhaus. Bitte ruf mich an und triff dich dort mit uns.« Die Handynummer stand unten auf der Seite. »Ich muss ihn anrufen«, sagte Schmidt, ohne den Blick zu heben, »und ich muss dahin.« Dass er überhaupt sprechen konnte, überraschte ihn. »Warte«, sagte Mr. Mansour. »Die Frage ist, wie du hinkommen kannst, und wenn du anrufst, bevor du das weißt, bist du nirgendwo.«
»Bad question!«
»Archie«, sprach er dann den Kapitän an. »Bitte nimm das Telefon«, er gab ihm sein Handy, »und finde heraus, wie schnell deine Leute eine Crew hierher schaffen können, die diese Maschine nach New York zurückfliegt. Nein, nach Albany, nicht nach New York.«
»Das musst du nicht«, sagte Schmidt.
»Sagen wir so«, erwiderte Mr. Mansour. »Der letzte Linienflug von Paris in die Staaten ging«, er schaut auf seine Uhr, »vor ungefähr einer halben Stunde. Ich will, dass du an den Ort kommst, wo du sein musst, und das Flugzeug muss sowieso zurück. Ich will nicht, dass es hier herumsteht, während diese Freunde«, er wackelte mit dem Zeigefinger und wies auf die Crew, »sich ein lustiges Leben im Lido machen.
Bad question!«
»Sie haben Glück, Mr. Mansour«, sagte Archie. »Im Sofitel in Roissy wartet eine Crew auf einen Linienflug. Sie kann in weniger als einer Stunde hier sein. Soll ich sie kommen lassen?«
»Ja, prestissimo. Und sage deinen Leuten, sie sollen sich um einen Landeplatz in Albany kümmern, um jeden Preis. Schmidti, jetzt kannst du anrufen. Hat Rikers Vater dir das Fax geschickt? Du kannst ihm sagen, dass du gegen 11 Uhr abends Ortszeit in Albany bist und von dort aus zum Krankenhaus kommst. Darum muss er sich nicht kümmern. Einer von den Wachleuten wird am Flugzeug warten und dich hinfahren.
Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll.« Er merkte, dass er Tränen in den Augen hatte.
»Du bist ein kompletter Idiot. Eins lass dir gesagt sein. Wenn du bist wie ich und eine Menge Geld hast, wirklich eine Menge, dann hast du das Recht, eine Kleinigkeit davon für deine Freunde auszugeben. Vielleicht weißt du es ja nicht, aber du bist mein bester Freund. Pas problème. Auch wenn dein bester Freund Gil Blackman ist.«
Schmidt löste sich aus Mr. Mansours Umarmung, um den Anruf zu erledigen, vor dem er sich fürchtete.
»Schmidti«, sagte Myron, der nach dem ersten Klingeln am Apparat war, »sie ist gestürzt. Sie war auf das Fensterbrett gestiegen, um eine Jalousie in Ordnung zu bringen, die sich verhakt hatte. Sie hielt sich daran fest, um sicherzustehen, die Jalousie löste sich aus der Halterung und Charlotte fiel rückwärts herunter. Wahrscheinlich wurde sie ohnmächtig. Yolanda, das ist die Kinderschwester, hat sie gefunden. Sie blutete stark, deshalb rief Yolanda den Rettungswagen. Sie wird noch immer operiert. Sie hat auch eine Gehirnerschütterung, aber das ist offenbar kein großes Problem. Gut, dass du kommst.
Wird sie wieder gesund?
Ganz bestimmt, natürlich hat sie das Baby verloren.
Oh, wenn es ihr nur wieder gut geht, machen Sie ein neues, erwiderte Schmidt und merkte sofort, dass seine Bemerkung aus irgendeinem Grund eine grobe Dummheit war.
Myron vermied eine direkte Antwort. Stattdessen sagte er, Schmidt werde vermutlich nicht vor Mitternacht in Hudson sein und wahrscheinlich dürften sie, Renata, John und er, nicht bis dahin im Krankenhaus bleiben und er dürfe Charlotte so spät sicher nicht mehr besuchen. Am besten solle Schmidt ihn anrufen, wenn er in Albany gelandet sei. Er werde ihm dann alles neu berichten.
Als dieses Gespräch zu Ende war, rief er Alice an. Ihre Stimme. Kaum hörte er sie, ertappte er sich beschämt bei dem Wunsch, Mike Mansour hätte die Sache nicht in die Hand genommen. Ohne dessen Flugzeug wäre er gezwungen gewesen, die Nacht über in Paris zu bleiben, und er hätte sie mit Alice verbracht. Fehlgeburten kommen immer wieder vor, dachte er. Die Rikers haben überreagiert. Wenn sie mich erst einmal dorthin gezerrt haben, werden die schrecklichen drei alles tun, um mich an den Rand zu drängen. Solche Gedanken behielt er für sich. Alice sagte, dass er in 10 bis 14 Tagen wieder nach Paris kommen könne. Ob ihr das lieb wäre?
Schmitty, erwiderte sie, mach jetzt keine Pläne, mich zu besuchen. Schau erst nach Charlotte und überzeug dich davon, dass sie auf einem guten Weg ist. Bleib bei ihr, hilf ihr. Lass mich wissen, wie es ihr geht.
Das Flugzeug kam schneller voran, als der Kapitän zunächst geschätzt hatte, und landete kurz nach 10 in Albany. Wieder war Myron sofort am Apparat.
Es war eine schwere Blutung, sagte er, und sie hat zu lange gedauert. Die Zeit, bis Yolanda Charlotte fand, das Warten auf den Krankenwagen, die Fahrt nach Hudson. Sie haben ihr sofort Blut transfundiert und eine Curettage versucht. Es hat nichts genützt, Schmidt, es hat nichts genützt. Also haben sie eine Hysterektomie gemacht, um ihr das Leben zu retten. Jetzt wird sie es schaffen. Sie bleibt bis morgen früh im Aufwachraum. Schmidt, hör mir zu, sie ist außer Gefahr. Treffen wir uns morgen um 10 im Krankenhaus. Vorher sind Besucher nicht zugelassen.
Die Gesichter von Mutter und Sohn Riker versteinert. Nur Myron streckte Schmidt die Hand entgegen.
In ungefähr einer halben Stunde können wir zu ihr, aber immer nur 2 von uns auf einmal. Lassen wir Renata und John zuerst gehen, du und ich übernehmen die 2. Schicht.
Schmidt hatte inzwischen mit seiner neuen Ärztin Dr. Tang gesprochen. Eine Hysterektomie nach einer Fehlgeburt, fragte sie hörbar verblüfft. So spät in der Schwangerschaft? Jeder Fall ist anders, aber normalerweise kann eine Blutung durch eine Curettage gestoppt werden. Sie sagen, die Ärzte hätten es versucht?
Vielleicht gab es eine Uterusruptur. Es tut mir aufrichtig leid für Sie und Ihre Tochter und für Ihre Familie.
Während sie im Wartezimmer saßen, wiederholte er Myron den Inhalt des Gesprächs.
»Ja«, sagte Myron, »das hätte ich auch gedacht. Ich wollte mit Charlottes Gynäkologen sprechen, aber der ist auf einem Ärztekongress in New Orleans. Der andere Gynäkologe ist auch nicht da, und wo er ist, sagt man mir nicht. Der Arzt in der Notaufnahme, ein vernünftiger, ruhiger Mann, versuchte es mit der Curettage, aber es hat nicht geholfen, also holten sie den Chirurgen, der Bereitschaftsdienst hatte. Menschen in solchen Situationen kann man nicht nachträglich kritisieren.« Sie hatten trotz der Transfusion noch Angst, sie zu verlieren.
Endlich, nach einer Wartezeit, die ihm sehr lang geworden war, kamen Renata und John aus dem Zimmer.
»Charlotte möchte zuerst Myron sehen und dann ihren Vater«, sagte Renata.
»Sie ist erschöpft. Die Besuche sollten kurz sein.«
Vor sehr langer Zeit, als Charlotte noch ein Schulkind war, hatte er mit anderen Eltern auf dem Bürgersteig auf den Bus gewartet, der die Mädchen von einer Exkursion der Brayley School zurückbringen sollte. Als die Kinder ausstiegen, erfasste ihn plötzlich Panik. Er war einen Moment lang nicht sicher, ob er seine Tochter wiedererkennen würde. Diese Panik kam jetzt, als er in der Tür zum Krankenhauszimmer stand und die im Bett liegende Frau ansah, in anderer, verzerrter Form zurück. Ja, dies war seine arme Tochter,
Kein Zweifel. Die Krankenschwester hat ihm die Tür aufgehalten und gezeigt, dass es das richtige Zimmer war. Ein lebloses, weißes Gesicht, geschlossene Augen. Vielleicht schlief sie. Er ging auf Zehenspitzen in den Raum. Sie schlug die Augen auf und ihr Gesichtsausdruck veränderte sich. Charlotte versuchte zu lächeln. »Mein Liebes«, sagte er, »es geht dir besser. Es wird wieder gut.« Er nahm ihre Hand und küsste sie. »Hallo, Dad«, sagte sie. »Schön, dass du kommen konntest. Ich dachte, du wärst in Paris.« Ein sehr intelligenter Mensch hat im Haus oder bei der Stiftung angerufen und herausgefunden, dass ein Fax mich erreichen würde, und ich bin schleunigst zurückgefahren. Ich war gerade gelandet und konnte auf der Stelle umkehren. Myron hat dir das Fax geschickt. Das hat er mir vor der Operation erzählt. Ich weiß, er ist sehr intelligent. Neben dem Bett stand ein Stuhl. Er setzte sich und küsste ihr noch einmal die Hand. »Ich möchte dich nicht ermüden«, sagte er. »Was für ein Glück, dich zu sehen. Im Flugzeug hatte ich solche Angst. Ich dachte, wir würden es nie über den Atlantik schaffen. Und als wir den St. Lorenz-Strom überflogen hatten, fürchtete ich, wir würden nie nach Albany kommen. Dad, ich kann keine Kinder mehr bekommen. Sie haben mir die Gebärmutter wegoperiert. Ich wollte den kleinen Jungen so sehr, jetzt verlässt mich John bestimmt. Was soll er mit einer Frau, die keine Kinder haben kann? Wozu braucht man dann eine Ehe?« »Nein, das tut er nicht, mein Herz. Es gibt viele glückliche, kinderlose Ehen. Du wirst schon sehen. Sicher, wir können uns einen Hund anschaffen oder zwei oder einen Hund und eine Katze. Wir können adoptieren.« »Viele Leute adoptieren und lieben ihre adoptierten Kinder so sehr, dass sie keinen Unterschied machen. Daran sollst du jetzt noch nicht denken. Jetzt musst du dich erst einmal so weit erholen, dass du das Krankenhaus verlassen und wieder Kräfte sammeln kannst.« »Klar, Dad.« Sie fing an zu weinen. Er beruhigte sie, so gut er konnte, mit all den Kosenamen aus ihrer Kindheit. »Dad«, sagte sie nach einer Weile, »meinst du, du könntest bis Freitagnachmittag bleiben? John muss in die Stadt zurück. Er hat einen Prozess. Es ist ein wichtiger Fall. Und Renata und Myron müssen wieder zu ihren Patienten.« »Aber ja, nichts lieber als das. Ich komme heute Nachmittag wieder. Ruh dich jetzt ordentlich aus. Die Schwester macht mir schon alle möglichen Zeichen, damit ich verschwinde.« Dieser Tag und der nächste, der Freitag, waren für ihn die glücklichste Zeit, die er mit Charlotte seit Marys Tod verbracht hatte. Er las ihr Nachrichten aus der Times vor. Sie fingen mit der Lektüre von The Warden an, den er zum Wiederlesen in seinen Koffer gepackt hatte. Sie erzählten einander Geschichten von früher, an die sie sich genauer erinnerte als er, Geschichten, die alle mit Mary zu tun hatten und Zeugnisse für die Harmonie in ihrem häuslichen Leben waren. Sie unterhielt ihn mit Klatsch aus dem Radcliffe-Studentenheim, der ihn zum Lachen brachte, auch wenn er die Namen der Mädchen, die in Charlottes Anekdoten die wichtigsten Rollen spielten, längst vergessen hatte. Entspannte Vertrautheit entstand, und in dieser Stimmung einigten sie sich darauf, dass er übers Wochenende nach Bridgehampton zurückfahren würde, schon früh, bevor die Rikers eintrafen, damit er nicht in den schlimmsten Freitagnachmittag und Abendverkehr geriet, aber am Montag wiederkommen und bis zu ihrer Entlassung bei ihr bleiben würde. Der Chirurg meinte, wenn sie weiter so gute Fortschritte mache, könne sie wahrscheinlich am Mittwoch entlassen werden. Dann würden entweder Schmidt und Yolanda oder ein oder mehrere Rikers sie nach Hause bringen. Am Freitag gegen Mittag spielten sie Scrabble und waren kurz vor dem Ende einer Runde, als Renata anrief. Obwohl Charlotte nichts gesagt und auch nicht mit einem Zeichen angedeutet hatte, sie wolle allein sein, ging er hinaus auf den Korridor, damit sie freier sprechen konnte. Das Gespräch dauerte lang. Endlich hörte er, wie sie den Hörer auflegte, und ging wieder zu ihr ins Zimmer, um zu fragen, was sie sich als Abschiedsessen wünsche. Man durfte ihr Essen von außerhalb mitbringen, Suppen und leicht verdauliches Fleisch, zum Beispiel Brathühnchen, waren erlaubt. Schmidt hatte in der Nähe ein Lebensmittel- und Delikatessengeschäft gefunden, das genau diese Waren verkaufte. Sie starrte ihn mit leerem Blick an und sagte, »Gegen 3 Uhr kommen sie, das heißt Renata und Myron. John kann erst spät fahren. Vielleicht schafft er es heute gar nicht mehr.« »Wie schade«, erwiderte Schmidt. »Hast du dir überlegt, was du gern zum Lunch haben möchtest? Hühnersuppe und kaltes Huhn?« Es ist zweimal das Gleiche, aber beides schmeckt gut. Vanilleeis zum Nachtisch. Egal, was du willst.
Sie wirkte verdüstert, deshalb fragte er, »Liebes, was ist denn los?«
»Oh, nichts weiter. Ich mach mir nur klar, was ich geworden bin.«
Er beeilte sich mit seinen Einkäufen, hielt noch an einem Blumengeschäft, um eine Vase mit weißen und rosa Pfingstrosen zu erwerben, und traf schwer beladen wieder in Charlottes Zimmer ein. Er merkte, dass sie geweint hatte. Sie aßen schweigend. Sie hatte einen Blick auf die Blumen geworfen, aber nichts gesagt. Als er die Teller weggeräumt und die Papierservietten und die Wegwerfbehälter entsorgt hatte, die unweigerlich anfallen, wenn man Essen zum Mitnehmen kauft, fragte er noch einmal, was sie so traurig mache.
»Nichts«, sagte sie. »Renata hat mir erzählt, dass die Großeltern sehr enttäuscht sind. Als Lea, Renatas Mutter, hörte, dass ich keine Kinder haben kann, hat sie so sehr geweint, dass Ron, Johns Großvater, sie vom Telefon wegzerren musste.«
»Das tut mir so leid. Es ist noch ganz neu für Sie. Sie werden sich darauf einstellen, wie wir alle. Nimm dir solche Dinge nicht so zu Herzen. Du weißt, dass Seth, Renatas jüngerer Bruder, schwul ist.«
»Das wusste ich nicht.«
»Naja, das ist so. Er wird nie Kinder haben. Ich habe keine Gebärmutter. Renata und Myron bekommen kein Enkelkind von mir, John keinen Sohn. Und ich kann mir einen Hund anschaffen, einen netten Pudel, einen honigbraunen oder einen schwarzen. Was rätst du mir?«
»Mein Liebes, es tut mir so schrecklich leid.«
»Leid?
Nein.
Oder vielleicht doch. Egal, aber wie recht du hattest. Du kanntest dich aus. Du wusstest, warum du keinen Fonds für den kleinen Myron eingerichtet hast. Du wusstest, dass er ihn nicht brauchen würde. Du hast einen Fluch über uns verhängt.«
»Mein Liebes, das ist doch verrückt. Hör auf, so etwas zu denken und zu sagen. Wie kannst du nur?
Wie kann ich? Ich sag dir einfach die Wahrheit. Du hasst John. Schon die Vorstellung, du könntest einen jüdischen Enkelsohn bekommen, war dir verhasst. Und du hast dein wahres Gesicht gezeigt. Das verzeih ich dir nie. Charlotte, Liebes, bitte hör auf damit. Nenn mich nicht Liebes. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich bin nicht die Einzige, die so denkt. Renata denkt genauso. Sowieso passt alles zusammen. Dieses puerto-ricanische Flittchen hat gerade dein Kind zur Welt gebracht, stimmt's? John hat sich erkundigt. Einen kleinen Jungen. Albert heißt er. Ach, wie süß!«
Statt zu antworten, murmelte er, »Auf Wiedersehen«, und beugte sich über sie, um ihr einen Abschiedskuss zu geben. Sie stieß ihn so heftig weg, dass der Schlauch aus dem Venenzugang in ihrem Unterarm gerissen wurde. Schmidt rief die Krankenschwester und stahl sich aus dem Zimmer, während sie den Schaden behob und mit ihrer Patientin schimpfte.